Jetzt geht's ans Eingemachte. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort. Was meinen wir damit, wenn wir das so sagen? Jetzt geht's ans Eingemachte. Das Eingemachte, vor allem denkt da die Hausfrau an Obst und Gemüse. Früher war das Eingemachte die lebensnotwendige Reserve für den Winter, als es noch keinen Lidl und keinen Penny und Netto gab, wo man einfach so hinlaufen kann jetzt im Winter und immer frisches Gemüse holt. Aber damals lebte man im Winter vom Eingemachten. Jetzt die Zeiten haben sich verändert, aber das Sprichwort ist geblieben. Wenn wir sagen, jetzt geht's ans Eingemachte, dann bedeutet das, jetzt geht's an die Existenzgrundlage, jetzt geht's an die Substanz, jetzt geht's ans Eigentliche. Und das betont Jesus in Matthäus 5 immer mit besonderen Worten. Er sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ihr habt gehört und damit zeigt Jesus das Etikett. Ich aber sage euch, und damit geht Jesus ans Eingemachte. Hier zeigt er den Inhalt auf. Wenn wir nur auf das Etikett schauen, dann denken wir vielleicht, ja, der Inhalt, der ist schnell gegessen. Aber dann macht Jesus die Dose auf und zeigt mir, was drin ist. Und ich denke mir, boah, das ist aber schwer verdaulich. Ich weiß nicht, so geht es mir, wenn ich die Bergpredigt lese. Und auch der Text, den wir heute Morgen anschauen, der ist sehr inhaltsreich und ich kann ihn heute Morgen ja gar nicht auslegen und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich eher mehr auf den Zusammenhang nochmal eingehe, als wie dass ich den Text so intensiver auslege. Weil es ist mir zumindest viel wichtiger, dass wir die Grundlage und die Absicht der Bergpredigt begreifen und darum soll es ja auch in dieser Predigtreihe gehen. Wenn ich die Bergpredigt überschreiben müsste, ich würde vielleicht überschreiben, Jesus geht ans Eingemachte. Matthäus 5, die Verse 33 bis 48. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Etikett, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Das steht außen drauf. Ich aber sage euch, jetzt kommt das Eingemachte, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Bösen. Ihr habt gehört, Etikett, das gesagt ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biet ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht geht und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dritte Beispiel, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner das Gleiche? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Erste, was ich betonen möchte, ist, der Inhalt ist wichtiger als das Etikett. Auf uns übertragen heißt es, deine Motivation ist Gott wichtiger als dein äußeres Tun. Jeder von euch trägt zum Beispiel jetzt das Etikett, dass er heute am Sonntag in der Gemeinde sitzt. Das ist das, was ich von dir jetzt vor Augen habe. Aber damit weiß ich noch lange nichts über deine Motivation. Warum bist du eigentlich hier? Was hat dich bewegt? Jesus interessiert in erster Linie gar nicht, dass du hier bist, sondern was ihn interessiert, ist, warum du hier bist. Und eine der größten Gefahren von uns Christen ist Etikettenschwindel. Da kann ich ein Gemeindefoto machen und kann retuschieren, gell? Köpfe austauschen. Bin froh, dass wir als Tittmoninger das unretuschierte Bild haben. So können wir besser für euch beten. Das war jetzt sarkastisch. Aber ich möchte nochmal zu Matthäus 5, Vers 20. Ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt von der Bergpredigt. Da sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und jetzt könnten manche meinen, ja, wir müssten der Gerechtigkeit, wie es die Schriftgelehrten damals verstanden haben, die Gerechtigkeit, die müssten wir jetzt noch weit übertreffen. Dieser Gerechtigkeit müssten wir nachjagen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, der Hans Bruns übersetzt hier am besten. Er schreibt in seiner Übertragung, wenn eure Gerechtigkeit nicht ganz anderer Art ist, wenn eure Gerechtigkeit nicht von einer ganz anderen Qualität ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Welche Art war ihre Gerechtigkeit? Das Problem der Pharisäer war, dass sie interessiert waren an Einzelheiten und nicht an Grundsätzen. Dass sie interessiert waren an der Tat und nicht am Motiv. Dass sie interessiert waren an Äußerlichkeiten, aber nicht am Inneren. Am Tun und nicht am Sein. Und dann wird alles Schein. Und dann produzieren wir Scheinheilige. Und die ganze Bergpredigt ab Kapitel 5, Vers 21 ist eigentlich nur noch eine Darstellung dieses Sachverhalts mit verschiedenen Beispielen aus dem Alltag. Aber 5, Vers 20 ist vielleicht so etwas wie eine Überschrift über das alles andere, was jetzt kommt. Und ab Vers 21 bringt Jesus 6 Beispiele aus dem Gesetz und aus dem Alltag und alle 6 verdeutlichen immer das Gleiche. Das Motiv ist wichtiger als die Tat. Und deine Motivation fängt in der Gedankenwelt an. Der Gunnar hat in seiner letzten Predigt gesagt, das Herz, deine Gedanken und dein Tun müssen eine Einheit bilden. Ein Beispiel aus der letzten Predigt in Vers 27 heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Rein äußerlich haben die Pharisäer dieses Gebot gehalten. Die haben gesagt, na, wir Pharisäer, wir sind doch keine Ehebrecher. Schau doch, wie vorbildlich wir mit unseren Frauen leben. Aber Jesus sagt, ich sage euch, wer eine Frau anschaut, ihrer zu begehren, die hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und er sagt, ihr Pharisäer, ihr seid mit euch selber zufrieden, weil ihr keinen Ehebruch begeht, aber wenn ihr schon einer Frau lustvoll nachschaut, dann begeht ihr schon die Tat. Das Prinzip zählt und nicht die Tat. Und bei der ganzen Bergpredigt sollten wir uns immer die Verse 1 bis 20 vor Augen halten, damit wir den Rest dann auch richtig beurteilen. Lies lieber die Verse 1 bis 20 10-mal und den Rest einmal, dann glaube ich, kriegst du das irgendwie gebonkt. In Kapitel 5, 1 bis 20 legt Jesus die Grundlage. Das ist wie so der Türrahmen. Und mit Vers 20 setzt er dann einen Angelpunkt. Und dann nach Vers 20 kommt die Tür drauf. Und die Tür, das ist die Praxis, die geht auf und zu. Aber die braucht den festen Rahmen und die braucht den Angelpunkt. Dann fängt er immer wieder an zu den Alten, ist gesagt. Man könnte hier auch übersetzen, manche Übersetzungen haben das von den Alten, ist gesagt. Wird vielleicht sogar besser passen. Dass die Alten, also die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie das so und so gesagt haben. Aber es passt ja auch zu den Alten, ist gesagt. Das ist das Etikett. Ich aber sage euch, das ist das, was es eigentlich bedeutet. Und Jesus sagt diese Dinge nicht nur, und das finde ich das Geniale, sondern er hat es auch so erfüllt. Er hat dieses Leben für uns gelebt, und zwar von Herzen in der reinsten Motivation. Er hat für uns das Gesetz erfüllt, aber nicht nur äußerlich, sondern vom Inhalt her. Und durch sein Erfüllen und dadurch, dass er trotzdem für uns starb am Kreuz und das in der alleredelsten Gesinnung, ohne Groll, mit Vergebung im Herzen. Wenn wir das im Glauben annehmen, dann sind wir gerettet ein für alle Mal. Aber damit ist der Herr jetzt nicht zufrieden. Jesus ist doch nicht damit zufrieden, dass du errettet bist. Das Gesetz in seinen Grundzügen für uns ist jetzt nicht hinfällig. Jesus ist nicht gekommen, um es für uns leichter oder weniger streng zu machen. Jesus ist gekommen einerseits, um das Gesetz für uns zu erfüllen und andererseits, um eine Voraussetzung zu schaffen, damit wir es jetzt auch erfüllen können. Und zwar von innen her und nicht von außen her. In einer neuen Qualität. Und das macht der Herr dadurch, dass er durch Bekehrung und Wiedergeburt unser Wesen neu macht und es von innen her verändert zu einem neuen Charakter. Und diesen Charakter eines Christen haben wir ja schon angeschaut in den Seligpreisungen. Sanftmütige, hungernd nach Gerechtigkeit, dürstend, barmherzige, friedfertige. Wenn, weiß nicht, wie ich es sagen soll, du bist nicht Christ, wenn du nur ein paar Dinge tust oder lässt. Und hier in der Bergpredigt geht Jesus ans Eingemachte, um das aufzuzeigen. Er geht das Leben nicht von außen an, sondern von innen. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und das, was ihr gehört habt, sagt er, das ist ja ganz richtig. Aber ihr habt nur das Etikett und jetzt tüftelt ihr irgendwie an dem Etikett herum. Ihr macht das Etikett noch breiter, noch länger, noch schöner, schreibt noch zusätzlich was dazu. Ihr macht es umfangreicher, ihr betont das Äußere, ihr siebt Mücken und verschluckt Kamele. Und dabei wird euer Leben formal statt herzlich. Und dann haben wir plötzlich in der Gemeinde nur noch Tradition und nicht mehr herzliche Gemeinschaft. Ich möchte es nochmal unterstreichen mit Matthäus 15, so ein anderes Beispiel. Matthäus 15, die Verse 1 und 2. Ich hatte gestern eine heftige Kinderstunde und eine Predigt in Traunstein und bin überhaupt dankbar, dass ich noch eine Stimme habe. Aber es hört sich ein bisschen komisch an für euch vielleicht. Matthäus 15, da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und Jesus gibt dann die Antwort in Vers 10 und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht, nicht das, was zum Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Er sagt, die sind gar nicht von meinem himmlischen Vater gepflanzt. Die verfolgen ganz andere Ziele. Sie sind keine Kinder Gottes. Der Herr sagt, oh, wie seid ihr doch um das Äußere besorgt und wie vernachlässigt ihr das Inwendige? Ist es nicht auch bei uns so? Wie wichtig ist dir das Äußere? Und wie wichtig das, was in dir drin ist? Ich möchte noch eine Stelle lesen, Hesekiel 8. Die Fischermen kennen diese Stelle mittlerweile. In Hesekiel 8, der Hesekiel war ein Priestersohn, der wurde verschleppt in die babylonische Gefangenschaft. Nur ein Drittel wurde verschleppt. Zwei Drittel durften in Jerusalem und Umgebung dort in Israel bleiben. Und jetzt sind die in Israel, da war der Daniel dabei und der Hesekiel, jetzt hadern die, gell, und denken, warum wurden wir verschleppt und warum dürfen die anderen dort bleiben? Und sie denken, so wie die anderen es eigentlich gesagt haben, ja, wir sind die Elite, wir durften in Israel bleiben und ihr seid der Abschaum, ihr wurdet verschleppt. Und der Hesekiel fragt, Herr, ist es wirklich so? Und jetzt hilft ihm Gott. Und dann heißt es, dass die Hand des Herrn den Hesekiel versetzt, wieder zurück nach Jerusalem, und zwar an den Eingang des Tores des Tempels. Und da befindet sich der Hesekiel jetzt. Jetzt lesen wir in Hesekiel 8, Vers 7. Und er führte mich zum Eingang des Vorhofs, und ich schaute und siehe, da war ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir, Menschensohn, durchbrich doch die Wand. Und als ich nun die Wand durchbrach, siehe, da war eine Tür. Also er geht nicht durch den Vordereingang hinein, sondern an der Seite und er entdeckt dort ein kleines Loch. Gott sagt, brich dieses Loch auf. Und staune, dahinter befindet sich eine Tür. Da drin ist scheinbar ein sehr sicherer Raum, wo keiner so leicht hineinblickt. Und jetzt durchbricht Hesekiel diese Tür. Vers 9, und er sprach zu mir, geh hinein und sieh die schlimmen Gräuel, die sie hier verüben. Da ging ich hinein und schaute, sieh, da waren allerlei Bildnisse von Gewürm und gräulichem Getier, auch allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand gezeichnet. Und vor ihnen standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israels, und mitten unter ihnen stand Jaasania, der Sohn Schaffans, und jeder von ihnen hatte eine Räucherpfanne in der Hand. Und Duft der Weihrauchwolke stieg empor. Da sprach er zu mir, Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht. Der Herr hat dieses Land verlassen. Danach sprach er zu mir, du wirst noch mehr große Gräuel sehen, die sie begehen. Wären wir hier bei diesem Tempel durch den Vordereingang reingegangen, was hätten wir gesehen? Fromme Priester. Und wir hätten gesagt, mei, wie sind die treu und fromm, was die für einen tollen Dienst tun. Wie hingegeben. Aber der Hesekiel geht hintenrum rein. Und dort sieht er plötzlich ganz was anderes. Ist das vielleicht auch unser Problem? Nach außen hin bewahren wir einen frommen Schein. Wenn man uns zu Hause besucht, dann liegt vielleicht die Bibel auf dem Tisch und der christliche Kalender hängt an der Wand und bei den Tischgebeten beten wir es selbstverständlich, so wie wir es immer tun. Aber was wäre, wenn ich dich nachts besuchen würde? Nicht offiziell, sondern durch ein kleines Loch in dein Wohnzimmer schaue oder in dein Büro oder in deine Kellerräume. Was würde der Hesekiel sehen in deinem Leben, wenn er durch den Hintereingang in dein Leben kommt? Vor kurzem war ein Gebetsseminar in Burghausen und habe mit einem Jugendlichen geredet, keiner von uns und auch keiner von der Burghauser Gemeinde. Aber er hat mir gesagt, also bin wirklich müde heute, ich habe die ganze Nacht durchgemacht und ein bisschen müde sah er auch aus. Dann habe ich gesagt, ja, war es wegen dem Gebetsseminar, gell, weil er dann in der Turnhalle übernachten musste, konnte es nicht so gut schlafen. Dann sagt er, nee, ich bin eigentlich schon um 10:30 heimgefahren, aber dann habe ich den Fernseher angemacht und dann bin ich am Fernseher hängen geblieben und habe eigentlich nichts geschlafen. Und im gleichen Atemzug sagt er, du Schorsch, aber gestern Nacht hast du echt was verpasst. Wir waren so reich gesegnet von Gott. Wir hatten so eine wunderbare Zeit im Gebet, 4 Stunden Gebetszeit. Und ich habe dann nachgefragt, also sag mal, habe ich dich richtig verstanden? Du warst von Gott so gesegnet und bist dann heimgefahren, hast die Jalousien runtergezogen und hast dir den Kanal des Teufels reingezogen. Passt das zusammen? Passt das, was bei dir außen, draußen draufsteht, zusammen mit dem, was in dir drin ist? Der Inhalt ist wichtiger als das Etikett. Jesus verurteilt einen frommen Schein ohne wahres Sein. Und das sollte uns durch und durch gehen, weil wir ständig dabei sind, einen frommen Schein um uns zu machen. Und deshalb das Zweite, überprüfe ständig den Inhalt deines Tuns. Du musst dich immer wieder auf den Prüfstand stellen und schauen, deckt sich mein äußeres Handeln mit meinen Motiven, mit meiner Motivation. Pass auf, dass du durch eine fromme Fassade nicht zu einem Heuchler wirst. Und dafür bringt Jesus in Kapitel 5 jetzt 6 Beispiele. 3 hat man schon gehört in den letzten Predigten. Nochmal kurz. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Jesus sagt aber, das beginnt schon beim Zorn. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, aber das beginnt schon beim begehrlichen Anschauen einer Frau. Und dann sagt er, und ihr habt gehört, dass wer sich von einer Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Aber der Scheidebrief sollte ursprünglich die Frau schützen und die Ehe bewahren. Der Scheidebrief sollte die Scheidung schwieriger machen. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten haben so ausgelegt, als ob Gott nichts gegen eine Scheidung hätte. Jesus geht immer an die Substanz. Und jetzt ab Vers 33 bringt er 3 weitere Beispiele aus dem Gesetz und Alltag. Und in allen 6 Beispielen verfolgt er immer das gleiche Prinzip. Ihm geht es mehr um das Wesen des Geistes als um den Buchstaben. Das, was zur Tat führen kann, ist genauso wichtig als die Tat selbst. Vers 33 bis 37. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Einfach ausgedrückt, Jesus will keine Schwurformeln, sondern er will Aufrichtigkeit. Wenn du häufig schwörst, dann zeigt es überhaupt nicht, dass dein Herz beim Herrn ist. Und wenn du häufig in der Gemeinde hier betest, dann zeigt es auch noch gar nicht, ob dein Herz beim Herrn ist. Die Praxis zur Zeit von Jesus war so, dass die Menschen bei jeder Gelegenheit einen Schwur abgelegt haben. Und die Pharisäer stellten dabei eine ganze Reihe von Schwurformeln auf und sagten dann, ja, diese Schwurformel ist mehr bindend und die andere ist weniger bindend. Wer es noch näher wissen will, eingehend geht Jesus auf die Praxis in Matthäus 23 ein. Das lese ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Aber Jesus sagt, was ihr hier macht mit eurem Schwören, das ist im Grunde genommen ein teuflisches Kasperltheater. Der eine schwört beim Himmel, aber der Himmel ist Gottes Thron, er gehört Gott. Der andere schwört bei der Erde, aber die Erde ist der Schemel seiner Füße, sie gehört auch Gott. Der andere schwört bei Jerusalem, der Königsstadt, aber Jerusalem gehört auch Gott. Der andere schwört bei seinem Haupt, aber das eigene Haupt gehört auch Gott. Und da sowieso alles Gott gehört, lass doch das Schwören ganz sein. Bedeutet das, dass Christen jetzt auch nicht vor Gericht schwören dürfen? Nach dem deutschen Recht müssen wir ja dort ein Eid ablegen. Also ich glaube, die Mennoniten haben so verankert, dass sie sagen, radikal sagen, der Christ darf auch nicht vor Gericht schwören. Ist das so gemeint? In Matthäus 5, Vers 19 hat Jesus gesagt, dass das Alte Testament bis ins Kleinste gültig ist. Und das Schwören hat dort im Alten Testament seinen Platz. Der Abraham, als der eine Frau sucht für seinen Sohn Isaak, da verlangt er von seinem Diener einen Eid. Der Jakob verlangt einen Eid von Josef. Josef verlangt einen Eid von seinen Brüdern. Jonathan verlangt einen Eid von David. Und Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 23, dass er Gott als seinen Zeugen aufruft. Ich denke, dass die Heilige Schrift das Schwören nicht grundsätzlich verbietet, zum Beispiel, wenn es vom Staat so geboten ist. Denn auch der Staat ist von Gott als Richter eingesetzt. Aber wogegen Jesus sich wendet, ist das Schwören im alltäglichen Gebrauch und bei gewöhnlichen Unterhaltungen. In Heidelberg habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der war muslimischen Hintergrunds. Der hat bei jeder Gelegenheit gesagt, ich schwöre bei Gott. Aber denkt ihr, dass er durch seine vielen beschwörenden Beteuerungen in meinen Augen glaubwürdiger geworden ist? Überhaupt nicht. Vers 37, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Bösen. Jesus will Aufrichtigkeit und keine Formeln. Vielleicht müssen wir unser ganzes Reden wieder ein bisschen ernster nehmen. Ich muss mir das selber darunter stellen, weil manche Fischermen können bei mir oft nicht so unterscheiden, ob es der Schorsch jetzt ernst gemeint hat oder ob das nur echt war. Und es ist schade. Ich denke, unser Reden sollte eindeutig sein. Bist du bekannt dafür, dass man sich auf deine Worte verlassen kann? Oder wirst du jetzt mit Übertreibungen? Willst du dich manchmal besser darstellen, als du bist? Die Bergpredigt fängt an, glückselig sind die geistlich Armen. Ein geistlich Armer muss sich eigentlich nicht mehr selber darstellen, oder? Hat er gar nichts mehr zu darzustellen. Als nächstes Beispiel bringt Jesus die Vergeltung. Matthäus 5, Vers 38 bis 41. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, den lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, so geh mit ihm zwei. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Viele von uns verstehen das als eine Aufforderung zur Rache. Haust du mir einen Zahn aus, hau ich dir auch einen aus. Wie du mir, so ich dir. Aber so ist es überhaupt nicht gemeint vom Alten Testament her. Es geht hier nicht um einen Rachegeist, sondern um den Rachegeist zu unterdrücken. Es geht hier um Schadensbegrenzung. Denn die Tendenz, die ist bei uns Menschen da, oder? Da brauche ich nur kleine Kinder beobachten. Da reißt das eine Kind dem anderen irgendein Teil aus der Hand und dann schlägt das andere zurück. Natürlich haut der Nächste dann wieder zurück und mit doppelter Wucht. Und das so lange, bis es dann ein Geschrei gibt. So sind wir Menschen. Und das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn, das sollte dazu dienen, dass die Vergeltung nicht ausufert. Und es ist wieder ein Gesetz, das nicht für den normalen Gebrauch bestimmt war, sondern für das Gericht. Und das Gericht sollte sich darum kümmern, dass die Vergeltung, dass die Strafe nicht das Maß übersteigt, das der andere angestellt hat. Und ich hoffe, dass unser Gericht in Deutschland das auch so macht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber für den normalen, alltäglichen Umgang eines Christen, für seine privaten Beziehungen, da zählt die Regel in Vers 39. Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die andere dar. Wenn dir einer dein Hemd nimmt, so gib ihm auch deinen Mantel. Wenn ich diese Aufforderung von den Seligpreisungen her betrachte, dann geht es einfach darum, dass ein gläubiger Mensch sich nicht von seiner Vergeltungssucht, sondern dass er sich von der Sanftmut Christi bestimmen lassen soll. Im Prinzip geht es darum, dass ich mich als Christ verleugne, mein Kreuz auf mich nehme und nicht ständig zurückschlage und mein eigenes Recht immer wieder durchboxe. Und darin sollen wir uns von den übrigen Menschen unterscheiden. Wir müssen uns immer fragen, geht es mir um mein eigenes Recht oder geht es mir um mein Zeugnis für Christus? Und unsere Motivation muss sein, unser Zeugnis für Christus. Aber ich kann diesen Vers nicht dazu hernehmen, dass ich die Polizei oder die Todesstrafe abschaffe. Das wurde nämlich auch schon gemacht. Ein letztes Beispiel in Kapitel 5 ist der Umgang mit feindlich gesinnten Menschen. Vers 43 bis 47. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner das Gleiche? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner so? Wir sollen den Nächsten lieben, so sagt es das Alte Testament. Und dann haben die Schriftgelehrten was dazugefügt, das steht im Alten Testament. Im Alten Testament nicht, aber den Bösen hassen. Ich denke, bei Luther kommt es am deutlichsten raus, weil er setzt den ersten Teil, du sollst deinen Nächsten lieben, in Anführungszeichen, und dann den zweiten Teil, aber deinen Feind hassen, der steht dann nicht mehr in Anführungszeichen. Das heißt, es ist kein Zitat mehr aus dem Alten Testament, sondern eine Hinzufügung von den Schriftgelehrten. Für sie war es scheinbar eine logische Schlussfolgerung, wenn ich meinen Nächsten lieben soll, dann bedeutet es ja automatisch, dass ich meinen Feind hassen soll. Und auch da geht Jesus wieder ans Eingemachte und sagt, nein, es ist gerade umgekehrt. Den Nächsten zu lieben heißt in letzter Konsequenz auch den Feind zu lieben, weil dein Feind kann genauso dein Nächster sein. Und Gott handelt ja genauso. Da ist ein Bauer, der regnet und sagt, der betet und sagt, Herr, ich bräuchte dringend Regen, weil das Land so trocken ist. Und er betet und es fängt an zu regnen. Daneben ist ein Bauer, der verflucht Gott, der kriegt den gleichen Regen ab. Jetzt haben wir zwei Dinge betont. Erstens, der Inhalt ist wichtiger als das Etikett. Deine Motivation ist wichtiger als dein äußeres Handeln. Das Zweite, deswegen überprüfe deine Motivation. Jetzt bleibt zum Schluss noch eine kurze Frage. Ja, woher bekomme ich denn eine gute Motivation? Ist bei mir nicht da. Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dieser Vers fasst eigentlich nochmal alles zusammen, was wir bis jetzt gesagt haben. Ihr sollt vollkommen sein, das heißt, dein Äußeres muss sich mit dem Inneren decken. Der vollkommene Mensch wird von innen her erneuert und bewegt. Aber woher kommt meine Motivation? Und in Vers 48 gibt es dafür einen kleinen, wichtigen Hinweis, und das ist dieses Wort Vater. Ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Das heißt ja nicht, ihr sollt vollkommen sein wie euer Befehlshaber. Ihr sollt vollkommen sein wie euer Schöpfer. Nein, ihr sollt so sein wie euer Vater, wie euer Papa im Himmel. Und je mehr mir das bewusst wird, dass er mein Vater ist, dass ich ein vollwertiges Mitglied bin in seiner Familie, umso mehr bin ich motiviert, auch so leben zu wollen, wie es dieser Familie entspricht. Ich habe einen neuen Familienstand, ich habe eine neue Stellung und damit habe ich eine neue Lebenseinstellung und damit habe ich eine neue Lebensqualität, eine neue Lebensart. Ein letztes Beispiel, der Kaiser Napoleon, der hat in seinem Regiment mal einen Rekruten, das war ein einfacher Soldat. Und dieser einfache Soldat war zufällig mal in der Nähe von Napoleon, als diesem Kaiser sein Pferd durchging. Und sofort sprang der Soldat zu dem Pferd von Napoleon hin und nahm die Zügel und beruhigte es, hielt es ganz fest und brachte das Pferd wieder zum Stillstand. Und der Kaiser schaute hinunter zu dem Mann, bedankte sich und sagte spontan: Ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Und der Soldat bemerkte sofort, dass er gerade befördert worden war und fragte gleich zurück: Rittmeister, von welchem Regiment, Majestät? Und Napoleon antwortete: Von meiner persönlichen Garde. Und dieser einfache Rekrut legt gleich sein Gewehr weg, läuft zu einer Gruppe von Offizieren hin, die da in der Nähe standen. Und da kommt der General wutentbrannt und stupst den Mann weg und sagt: Was willst denn du, frecher Kerl, hier? Du hast ja nichts verloren. Und der Soldat schaut dem General fest in die Augen und sagt: Dieser Soldat ist Garde-Rittmeister. Sind Sie wahnsinnig? Wer hat das gesagt? Und der Soldat schaut rüber zum Kaiser und sagt: Er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Äußerlich gesehen war der Mann immer noch Rekrut. Immer noch hat er seine dreckigen Soldatenkleider an. Aber in seinem Herzen wusste er um seine neue Würde. Er war etwas Besonderes. Warum? Weil er es gesagt hat. Und er hat gesagt: Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du sein Kind. Dann ist er dein Vater. Dann bist du in seiner Familie. Dann bist du als Kind Gottes in den höchsten Adel befördert. Dann bist du dazu bestimmt, jetzt deinem Papa im Himmel nachzuahmen und so zu werden, wie dein Vater im Himmel ist. Und ich frage mich, motiviert dich das von innen heraus? Oder willst du immer noch äußerlich Christ spielen? Die Bergpredigt zeigt uns das Leben der Bürger in Gottes Reich. Und das Leben ist ein völlig anderes Leben, als wie wir es sonst in der Welt vorfinden. In Vers 1 bis 12 wird der Charakter gezeigt in den Seligpreisungen. Dann in Vers 13 bis 16 ihr Einfluss, sie sind Salz und Licht in der Welt. In den Versen 17 bis 20 sehen wir ja die Grundlage. Die Grundlage ist, dass Jesus für uns eine neue Gerechtigkeit geschaffen hat, indem er für uns ein reines Leben lebte und am Kreuz starb. Und ab Vers 21 geht es um das praktische Leben. Hier geht es ans Eingemachte. Und hier zeigt sich, ob das, was bei dir draußen draufsteht, auch wirklich drin ist. Amen.